Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen bei Schwer zu sagen, der Podcast über weit verbreitete Erfahrungen, die schwer zu sagen sind. Mein Name ist Käthe. Heute sprechen wir über das Thema Regretting Motherhood, Mutterschaft bereuen.
Ich habe letztens noch zu meinem Mann gesagt, dass diese Geburt so unglaublich bestärkend für mich war. Aber natürlich habe ich mich an ein oder anderen Abenden auch Tränen überströmt, mit meinem Kind auf dem Arm wiedergefunden. Dieses, ja gut, das hast du ja vorher gewusst. Nein, niemand und auch diese Podcast-Folge kann keinen darauf vorbereiten, was es wirklich bedeutet, Mutter oder Vater oder Eltern zu werden. Ich habe viel gelernt und das will ich auch positiv bemerken, dass Mutterschaft ja nicht nur bedeutet, immer wieder zu scheitern, und das ist es.
Ihr merkt jetzt schon anhand der Einspieler, dass dieses Thema viele Seiten hat. Wir werden sie beleuchten und über sie sprechen. Genauer gesagt spricht Lea darüber. Ich besuche Lea dafür mit meinem Camper. Schwer zu sagen, on Tour könnte man das nennen. Lea lebt ländlich, die Sonne scheint, ich sammle sie ein und wir fahren zu einer wunderschönen Wiese auf einem Hügel, von dem aus wir das kleine Dorf überblicken, in dem sie lebt. Ich mache uns einen Kaffee, baue die Technik im Camper auf, wir machen es uns gemütlich und sind beide super happy, dass wir dieses Gespräch in so einer schönen Umgebung führen können. Vor allem auch, weil es kein einfaches Thema ist. Lea erzählt uns, warum das Glück des Mutterseins nicht ihre Wahrheit ist, warum sie Kinderkriegen bis dahin nie in Frage gestellt hat und die Entscheidung eher eine selbstverständliche als eine aktive, bewusste Entscheidung war. Und welche Gründe sie dazu bewegt hat, dennoch ein zweites Kind zu bekommen. Lea beschreibt, warum Bereuen der Mutterschaft nicht ausschließlich der Überforderung entspringt und was es mit ihrer Biografie zu tun hat, wie sie mit Schuldgefühlen umgeht und wie sich ihr Empfinden auf ihr Familienleben zu Hause auswirkt. Sie äußert Wünsche an Politik, Arbeitgeber und Gesellschaft, die das Leben von Müttern, Vätern und Familie entlasten könnten. Und sie erzählt, wie sie an ihren Kindern gewachsen ist und welchen Weg sie heute gefunden hat, mit der Situation umzugehen. Liebe Lea, herzlich willkommen. Schön, dass du hier bist.
Schön, dass ich hier sein kann.
Lea, ich möchte ein bisschen was zum Hintergrund des Themas sagen. Dass es dieses Gefühl bei Frauen gibt, ihre Mutterschaft zu bereuen, kam 2015 zum ersten Mal in mein Bewusstsein durch das Buch Regretting Motherhood von der israelischen Soziologin Orna Donat. Sie hat eine Studie mit 23 Müttern durchgeführt, die auf folgende Frage, wenn sie die Zeit zurückdrehen könnten mit ihrem heutigen Wissen und ihrer Erfahrung, würden sie dann nochmal Mutter werden? Mit einem klaren Nein antworteten. Bei ihrer Analyse stellte sich heraus, dass diese Mütter ihre Kinder liebten, dass sie sich bewusst für Kinder entschieden haben und dass die Ursache für das Bereuen auf verschiedene gesellschaftliche und individuelle Faktoren zurückzuführen sind, auf die wir gleich anhand deiner Geschichte zu sprechen kommen. Was mich sehr bewegt, ist, dass dieses Buch ein wahrer Türöffner für viele Mütter war. Seitdem das Thema den Weg in die Öffentlichkeit gefunden hat, gibt es immer mehr Frauen, die sich trauen, darüber zu reden. Und du bist eine davon, Lea. Ganz kurz zu deinem Hintergrund. Du lebst in einem Dorf und bist verheiratet.
Ja.
Und hast
zwei Kinder.
Zwei Kinder im Alter von?
4 und fast 2.
Mhm. Wolltest du immer schon Kinder haben?
Puh, schwierige Frage. Das kann ich gar nicht so direkt mit Ja beantworten, weil ich manchmal nicht so richtig weiß, ob das wirklich mein innerster Wunsch war oder ob es andere Gründe hatte, dass ich Kinder wollte, weil man fängt ja schon recht früh an, als Kind und vor allem als weiblich gelesene Person mit dem Thema Muttersein konfrontiert zu werden. Also man bekommt als junges Mädchen eine Puppe, man spielt Mutter, Vater, Kind. Es ist einfach immer klar eigentlich, dass man als Frau und ich würde jetzt weiterhin einfach den Begriff Frau verwenden, aber damit meine ich immer weiblich gelesene Menschen, dass man einfach Kinder bekommt. Und das ist einfach so, das fühlt sich manchmal an wie ein Naturgesetz.
Das heißt, kann man sagen, es gab einfach auch keine Alternative für dich?
Nein. Also ich habe Freundinnen, die sich viel intensiver mit dem Gedanken übers Kinderkriegen auseinandergesetzt haben. Und das habe ich gar nicht. Ich habe da gar nicht so viel drüber nachgedacht. Für mich war das eigentlich irgendwie immer klar. Und früher meine Freundin in der Schule, für die war das auch immer klar. Die kriegen Kinder. Und erst so mit dem Beginn so der 30er, also wenn man so 30 wird, ich bin jetzt Mitte 30, da habe ich Frauen getroffen, die sich ernsthaft mit dem Thema Kinderwunsch auseinandersetzen. Und das habe ich vorher so in meinem Umfeld nicht erlebt und ich selber habe mich damit auch nicht so intensiv befasst. Ich wusste immer so, als ich noch im Studium war, da wusste ich immer, nein, das passt jetzt noch nicht. Ich kann jetzt noch keine Kinder bekommen. Ich bin selber noch in dem Prozess des Erwachsenwerdens. Ich muss selber noch ein bisschen mit meinen Themen aufräumen. Ich bin noch nicht bereit. Dann habe ich meinen jetzigen Partner und Mann getroffen, kennengelernt und nach 4 Monaten wusste ich einfach, das ist der Mann meiner Kinder. Und dann habe ich ihn schon gefragt. Also das war auch so.
Der Vater deiner Kinder.
Genau, der Vater meiner Kinder, genau. Und das kam so aus so einem ganz inneren Gefühl heraus. Da habe ich gar nicht so viel drüber nachgedacht und wir haben das auch gar nicht so viel diskutiert.
Das heißt, für ihn war das auch selbstverständlich? Also oder ganz klar?
Ich habe ihn gefragt, willst du mit mir Kinder? Und er hat gesagt, ja. Also es war gar nicht so, wir haben da überhaupt nicht viel drüber nachgedacht. Wir haben auch überhaupt nicht viel darüber nachgedacht, ob wir das können. Das war einfach da.
Mhm.
Und das war total schön, dass wir das dann auch einfach versucht haben. Man muss dazu sagen, dass Ärzte, die mich behandelt hatten, mir immer gesagt haben, dass das Kinderkriegen schwieriger sein könnte, aufgrund möglicher Erkrankungen. Also eins, das im Raum stand, war PCO, also polyzystisches Ovariasyndrom.
Das ist?
Das bedeutet, und das haben sehr, sehr viele Frauen, dass die einfach keinen regelmäßigen Eisprung haben.
Mhm.
Dass zwar in den Eierstöcken die Eier angelegt sind, aber es die nötigen Hormone, es an den nötigen Hormonen fehlt, dass die Eier eben springen. Das heißt, wenn kein Eisprung ausgelöst wird, ist eben auch kein Ei in der Gebärmutter vorhanden und dann kann auch kein Ei befruchtet werden. Diese Diagnose hat man mir auch gestellt und mein Mann und ich konnten da auch ein bisschen entspannter dann rangehen an die Sache. Wir haben dann erstmal gesagt, weil wir beide auch von unseren Lebensumständen, zu denen wir uns getroffen haben, auch nicht in der Situation waren, dass wir sagten so, wir haben jetzt alles fertig, wir haben das Haus, wir haben irgendwie ne, die festen Jobs. Wir haben dann einfach gesagt, wir probieren es aus und wenn es dann nicht klappt, ist das auch okay. Also
mhm.
ne, das mhm. war ja auch erstmal so, dass es danach nicht aussah.
Dass und es danach nicht aussah, dass es klappt.
Genau, dass es klappt.
Mhm. Das heißt, ihr habt euch schon auch als Paar darauf eingestellt, dass ihr möglicherweise ein Leben ohne Kinder lebt.
Ja, oder dass es schwieriger wird erstmal, ne? Dass wir da vielleicht nachhelfen müssten und dass wir uns da ja nochmal dann, also ich finde immer, wenn man da nachhelfen muss, wenn man in diese Situation kommt, dann muss man sich vielleicht noch viel intensiver mit dem Gedanken auseinandersetzen, was es bedeutet, Kinder zu bekommen.
Mhm.
Das heißt, da ist natürlich nochmal die bewusste Entscheidung, Kinder zu bekommen, nochmal eine ganz andere, als wenn man sagt, ach, wir probieren es jetzt einfach aus und gucken, was passiert.
Ja.
Und so hat sich das auch angefühlt. Also es war eher so ein, ich war total neugierig auch darauf, wie es sein wird, Kinder zu haben, wie die so sind. Das war auch so ganz krass, dass ich so eine Neugier hatte, welche Anteile wer jetzt von wem hat. Das fand ich ganz spannend. Und ein weiterer Punkt, der auch mit in meinen Kinderwunsch gespielt hat, und der ist mir erst in meiner Mutterschaft selbst bewusst geworden, war der Punkt, dass ich mir eine Familie gewünscht habe, die ich sehr idealisiert und romantisiert habe, auch aufgrund der Sozialisation, die ich selber nicht hatte und die ich mir so gewünscht habe.
Mhm.
Das heißt, ich baue mir meine eigene Familie auf, Mutter, Vater, Kind, so wie ich sie selber nicht hatte.
Mhm.
Und wurde dann natürlich in meiner Mutterschaft, was das angeht, schon auch ja, nicht enttäuscht, aber es hat nicht meiner idealisierten Vorstellung entsprochen, sagen wir mal so. Es hat auch nicht sofort geklappt. Das muss auch noch dabei erwähnt werden. Also ich hatte tatsächlich eine sehr frühe Fehlgeburt. Ärzte haben mir da aber dann, was das angeht, grünes Licht gegeben, weil sie gesagt haben, ja, trotz des PCO hat es aber funktioniert. Es war letztendlich ein Entwicklungsproblem und gar kein Befruchtungsproblem. Das war also ein gutes Signal, was mir mein Körper gesendet hat. Und
gleichzeitig ist das Thema Fehlgeburt für viele Frauen ja ein fast traumatisches. Das heißt, Das für dich hat das beinhaltete, dass das, was es wahrscheinlich mit jeder Frau macht, die eine Fehlgeburt hat, das muss schwierig und eine schlimme Erfahrung für dich gewesen sein. Gleichzeitig war da so viel Positives drin und so viel Hoffnung.
Natürlich war es traumatisierend. Aber im Nachhinein wurde mir eben rückversichert, hey, dein Körper hat geübt.
Das heißt, du hattest Hoffnung und Zuversicht.
Genau, und es hat mir Zuversicht gegeben. Mhm. Und es hat dann auch tatsächlich noch ein bisschen gedauert. Aber Stand heute, ich habe 2 gesunde Kinder und es hat letztendlich geklappt. Also da hat mir mein Körper schon die richtigen Signale gesendet.
Mhm, spannend, okay. Ja. Und wie ging es dann weiter?
Dann kam Corona und wir waren ja alle im Lockdown. Ich glaube, in der Zeit sind sehr viele Babys entstanden. weil man natürlich auch viel Zeit zu Hause verbracht hat und ja, so war es auch bei uns. Und ich bin dann 2019 schwanger geworden. Ja, und dann war ich 9 Monate später Mutter.
Wie verlief die Geburt?
Oh, wie im Bilderbuch. Also ich weiß noch, dass ich aus dem Kreißsaal gegangen bin und die Hebammen zu mir gesagt haben, ja, sie können sehr gerne wiederkommen.
Wie hast du dich direkt nach der Geburt gefühlt?
Oh, ich habe letztens noch zu meinem Mann gesagt, dass diese Geburt so unglaublich bestärkend für mich war. Ich habe mich am Ende so stark gefühlt, weil ich das so mit meinem eigenen Körper geschafft hatte.
Das ist ganz interessant, weil wir sprechen jetzt heute über das Thema Mutterschaft bereuen und bis zu dem Zeitpunkt, bis auf die gesundheitlichen Sorgen, die du hattest, verlief hier alles traumhaft. Und du hast auch zu dem Zeitpunkt noch gedacht, läuft hier. Mein Wunsch wird erfüllt und meine Visionen und meine Lebensvorstellungen und unsere gemeinsamen Planungen. Jetzt habe ich auch noch so eine wunderschöne Geburt und dann fühlst du dich auch noch so bestärkt durch diese wunderschöne Geburt. Ja. Wie ging es dann weiter?
Durchwachsen. Ich habe auf jeden Fall unter den Hormonschwankungen gelitten. Da muss ich wirklich sagen, auch gelitten, weil ich rückblickend schon auch eine postpartale Depression entwickelte. Die Ängste in Bezug auf Corona waren nach wie vor da. Ich weiß heute noch, dass meine Hebamme immer mit Mundschutz kam und ich mit Mundschutz. Also das wäre jetzt zu heutigen Zeiten wieder undenkbar. Aber
also grundsätzlich ein Kind zu kriegen und die Wochen danach ist ja schon mal wirklich eine Herausforderung, aber das Ganze unter Corona-Bedingungen.
Genau, weil man ja auch sich nicht traut, ja, dann kommen Eltern oder Verwandte. Also das war schon sehr herausfordernd. Und jetzt, wo du mich da auch so fragst, ich habe es, glaube ich, auch vieles verdrängt. Also ich merke, wenn ich da so versuche, in mich reinzuspüren, da ist manchmal so ein bisschen wie so ein weißes Rauschen. Natürlich ist es gleichzeitig, wie immer alle sagen, auch irgendwo magisch, weil man lebt so in dieser kleinen Blase. Ich weiß noch, dass es zu der Zeit hat es dann super viel geschneit, auch in der Stadt, wo wir gelebt haben. Und es waren keine Menschen auf der Straße, weil niemand irgendwie vor die Tür kam. Und wir haben so in unserer kleinen Höhle gelebt. Das war natürlich schon sehr schön.
Warst du überrascht davon, das war es schwieriger, als du gedacht hättest?
Ja. Also ich habe immer gesagt, oh, ich habe meine Ausbildung geschafft und diese Ausbildung, die war so fordernd. Diese Ausbildung war, da bin ich über meine Grenzen gegangen. Da habe ich viele Dinge gemacht, die ich so nicht gemacht hätte. Und da habe ich immer gesagt, ach, ich habe diese Ausbildung geschafft. Mutterschaft, das schaffe ich doch jetzt locker. Nein, also so war es für mich nicht.
Wusstest du das da schon oder hast du einfach gedacht, das ist einfach eine schwierige Zeit nach der Geburt und wir müssen da reinkommen? Und
ja, doch. Das war dieses, es ist eine schwierige Zeit, wir müssen da reinkommen. Das haben alle auch irgendwo ein Stück weit gesagt. Aber natürlich habe ich mich an ein oder anderen Abenden auch Tränen überströmt, mit meinem Kind auf dem Arm wiedergefunden, wie ich panisch, verzweifelt versucht habe, dieses Kind zum Schlafen zu bringen. So weit, dass ich wirklich auf diesem Petsi-Ball, diesem Gymnastikball, so doll auf und ab gehüpft bin, weil ich verzweifelt war, dass ich nachher nicht mehr richtig wusste, habe ich es geschüttelt? Habe ich es nicht geschüttelt? Ich wollte doch einfach nur, dass es schläft. Also ich war wirklich am Limit. Also ich habe nachher Angst, auch manchmal Angst vor mir selber gehabt, weil ich dachte, oh Gott, nicht, dass ich hier gerade was gemacht habe, was dem Kind schadet.
Lea, ich habe selber keine Kinder. Ich stelle mir nur vor, in so einer Phase ist ja dein Mann präsent auch, ne? Und meine Frage wäre jetzt, wie viel konnte er dir abnehmen und wie viel können Väter überhaupt tun in so einer Zeit, weil das Kind ja noch sehr abhängig von der Mutter ist.
Also mein Mann hat sehr viel gemacht. Er hatte Elternzeit, Gott sei Dank. Diese ganzen Bedürfnisse, die ich hatte, also Essen, Trinken, diese ganzen, das konnte er alles mir super erfüllen. Da war er da und auch mental natürlich so weit, wie er konnte, aber er litt auch darunter, wie gestresst ich war und wie verzweifelt ich war, weil er auch gemerkt hat, ich kann hier nicht helfen. Und weil ich auch irgendwann ja auch dann kommt ja hinzu, dass man als Frau dann ja auch nicht abgeben kann. Also, ne, da kommt dann hinzu, man selbst denkt, man weiß es besser auch irgendwo, was auch dem Partner nicht gerecht wird. Und eine Freundin von mir, die ist Psychologin, die hat mal gesagt, ja, ist doch ganz klar, nach der Geburt wird die Amygdala total aktiviert im Kopf.
Das ist
ein Hirnzentrum, das unglaublich alt ist und das weniger, also eigentlich gar nicht, den Verstand beinhaltet, sondern eher das Angstzentrum ist.
Ach so.
Und das hat natürlich den Vorteil, den Überlebensvorteil, dass wird dieses Hirnareal aktiviert, dass eine Frau, wenn sie gerade ein Baby bekommen hat, überall mögliche potenzielle Gefahren sieht.
Mhm.
Sprich, liegt irgendwas auf dem Boden und man könnte drüber stolpern und das Kind fällt hin. Das wird also alles schon im Kopf auch irgendwo ein Stück weit antizipiert. Und ich habe überall in dieser Wohnung Gefahren gesehen. Ich war natürlich total, also meine Amygdala, glaube ich, die war mehr als stimuliert. Und das ist dann natürlich auch für einen Partner, bei dem das vielleicht nicht so ist, schwierig, weil man
das kann ich mir vorstellen.
Ist auf 180
die ganze Zeit. Er fühlt das ja nicht. Und,
genau.
Und er sieht auch die Dinge, die du siehst, empfindest und forderst.
Ja.
Aus einer ganz anderen Perspektive.
Absolut.
Was für ein Kind war dein erstes Kind?
Puh, ich weiß nicht, ob er ein Schreikind war, aber schon ein sehr forderndes Kind. Also sehr speziell in allem. Viele Milchstaus. Ich war bei Stillberatung, bei Trageberatung. Er wollte nicht im Kinderwagen abgelegt werden. Solche Sachen. Ne? Also schon ein sehr forderndes Kind. Ja, in allen Belangen. Wir sind dann aufs Land gezogen, wir sind in ein Dorf gezogen, wo wir einfach wussten, die Rahmenbedingungen sowohl aus familiärer Sicht als eben auch aus externer Betreuungssicht waren da sehr gut erfüllt. Wir wussten, wir können an einen Ort ziehen, wo unsere Kinder mit einem Garten aufwachsen, wo wir unser kleines Haus haben. Das war alles sehr erschwinglich, also es hat da einfach alles gepasst.
Mhm.
Und dann haben wir eben diesen Schritt gewagt, unsere vertraute Umgebung hinter uns zu lassen und dann aufs Land zu ziehen, ja.
Wann kam das zweite Kind?
Anderthalb Jahre später. Also da war er so zweieinhalb ungefähr.
Hast du in den ersten zweieinhalb Jahren schon gespürt, dass Mutterschaft möglicherweise nicht für dich ist? Oder hast du es noch geschoben auf, es ist alles neu und es ist alles stressig und wir müssen unser Leben umstellen?
Das begann schon relativ früh, als wir noch in der Stadt gewohnt haben. Vor allem, weil wir vielleicht auch in der Stadt gewohnt haben. Ich war aus meinem Freundeskreis einer der ersten, die ein Kind bekommen haben. Und plötzlich fielen für mich unglaublich viele Dinge weg, die Stadt so beinhaltete. Abends weggehen, spontan sein, sonntags morgens so in den Tag hineinleben. Das alles fiel weg. Ich habe es nicht ganz immer so deutlich gespürt, weil dadurch, dass Corona war, waren viele meiner Freunde sehr verfügbar und sind immer total gerne mit mir spazieren gegangen. Das war unglaublich schön. Da kam mir Corona tatsächlich zugute, weil so waren wir immer noch in Kontakt und in Verbindung. Und ich habe da aber schon gespürt, wow, diese Mutterschaft, die bedeutet ganz schön viel Verzicht und ganz schön viel, wo ich als Person zurückstecken muss und wo plötzlich diese Mutterrolle so stark hervorkommt, wo ich so unglaublich viel Verantwortung übernehmen muss. Ja.
An der Stelle möchte ich mal sagen, wenn ich mit Menschen über dieses Thema so privat rede, dann stellt sich manchmal bei meinen Gesprächspartnern die Frage, wir wissen doch alle vorher, dass es anstrengend werden kann, wenn man Kinder hat. Und ich habe, kann das nur nochmal sagen, habe keine eigenen Kinder, aber ich habe mittlerweile gelernt, dass das, was dann wirklich passiert, wenn du ein Kind hast, ist etwas, was du dir vorher nicht vorstellen kannst. Was ich sagen möchte, ist, viele Zuhörer und Zuhörerinnen denken jetzt vielleicht, naja, ist halt anstrengend und das wissen wir ja alle.
Also, grundsätzlich finde ich das erstmal super, dass du das ansprichst. Dieses, ja gut, das hast du ja vorher gewusst. Nein, niemand, niemand und auch diese Podcast-Folge kann keinen darauf vorbereiten, was es wirklich bedeutet, Mutter oder Vater oder Eltern zu werden. Das kann man auch vorher nicht testen, das kann man nicht ausprobieren und was finde ich mit jeder anderen Lebensentscheidung oder mit den allermeisten Lebensentscheidungen, was da eben nicht zutrifft, ist, ich kann das Kind nicht abgeben. Ich
Du
kann es
kannst
nicht
die
wegnehmen.
Entscheidung nicht rückgängig
Ich kann
machen.
die Entscheidung nicht rückgängig machen. Also wenn ich eine Heirat mache, wenn ich mich verheirate, kann ich mich scheiden lassen. Ich habe darüber nachgedacht, ob es vielleicht Schönheitsoperationen gibt, die man nicht rückgängig machen kann. Das ist wahrscheinlich
Als
sehr
Vergleich
wenig,
meinst du?
genau als Vergleich. Aber so eine Elternschaft, die ist einfach fest. Und man hört nie wieder auf, Mutter oder Vater zu sein. Von daher fände ich es vermessen von außen, wenn mir jemand sagen würde, ja, aber du wusstest das doch vorher oder jetzt, also du wolltest es doch, jetzt sei doch zufrieden. Aber das, was dann letztendlich mit einem passiert, darauf kann man sich nicht vorbereiten. Und ich fühle mich manchmal ein bisschen betrogen, ich muss das ganz ehrlich so sagen, betrogen um die Lüge, die mir auch erzählt worden ist, was Mutterschaft angeht. Nämlich, dass ganz viele nach außen hin immer sagen, ja, ach nee, ist alles schön, ach so süß. Und ja, ich will auch, also das ist mir ganz wichtig, dass das auch deutlich wird. Ich möchte nicht, ich bin so froh um diese beiden Kinder, die mein Leben natürlich bereichern und ich bin froh, dass diese beiden Menschen es auf diese Welt geschafft haben. Also das sind zwei ganz tolle Charaktere und ich bin so gespannt, was aus diesen Menschen wird und wie sie sich entwickeln und dass sie einfach da sind. Da geht es ja bei dem Mutterschaft bereuen gar nicht darum, dass man will, dass die Kinder weg sind, sondern man bereut es oder ich bereue es, in dieser Rolle als Mutter zu sein. Weil, genau, ich mir nicht vorstellen konnte, wie sich das ausgestaltet. Ich dachte, ja, ach, dann packe ich mein Kind in den Kinderwagen und dann liegt es da und ich fahre damit in den Park und ach, ich lese ein Buch dabei und dann fahre ich wieder nach Hause und dann wechsle ich ein bisschen Windeln und
Ja, weil es so vorgespiegelt wird, gesellschaftlich halt auch, ne?
genau.
Aber ich höre von allen Müttern, die von dem Thema betroffen sind, ich liebe mein Kind und ich liebe meine Kinder. Das sagen die alle. Ich nehme auch an, die Natur hat das so eingerichtet.
Ja.
Also keine Mutter, die ihre Mutterschaft bereut, liebt ihr Kind nicht.
Ja.
Aber sie sind zum Teil selber davon überrascht, dass sie nicht die Mutter sein können, von der sie gedacht haben, dass sie sie sein
Ja.
können, dass sie vielleicht auch in ihrer Individualität und Persönlichkeit Schwierigkeiten haben, beispielsweise ihre Bedürfnisse zurückzustellen. So ähnlich ging es dir, glaube ich, auch. Und
Absolut.
das ist auch bei jedem Menschen und jeder Mutter anders. Manchen Müttern fällt das schwer und manchen nicht.
Hey, allen Müttern, denen das leicht fällt, da freue ich mich. Ich will jetzt auch keiner Mutter ihr Mutterglück absprechen. Auf gar keinen Fall. Also jede Person, die sich darin erfüllt sieht, das ist ja ein Geschenk. Aber ich glaube, es gibt genauso viele Frauen, die eigentlich nur, und so ging es mir, vor allem dann, als ich zwei Kinder hatte, da hatte ich Fantasien, wo ich einfach aufstehe, während meine Kinder am Tisch sitzen und aus dem Raum gehe und weglaufe. Also, wie ich es mir wirklich bildhaft vorgestellt habe. Ich renne den Berg rauf und laufe einfach weg.
Ja, so
Es,
Fluchtgedanken, ja.
genau, und es gibt da auch einen Fachbegriff, das ging jetzt nicht in das, was ich gesagt habe, aber es gibt auch den Begriff der Hospital Fantasy, wo Frauen sich vorstellen, ich habe irgendeine, oder wo sie sich gerne eine Krankheit wünschen, die nicht so schlimm ist, dass sie irgendwie im Leben beeinträchtigt werden, aber dass sie eine Krankheit haben, wo sie mal eine Woche ins Krankenhaus müssen.
Ja.
Und ich kenne auch eine Freundin, die mir mal gesagt hat, ich habe nur noch irgendwann gesagt, jetzt gib mir Schlaftabletten und schick mich ins Krankenhaus, ich kann nicht mehr. Und diese Gedanken, die schwirren natürlich in meinem Kopf rum und dann frage ich mich immer, also mir geht es darum, dass ich für mich entschieden habe oder gemerkt habe, das ist nicht das absolut Richtige für mich. Zumindest zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Und würde ich es nochmal machen, hätte ich nochmal die Wahl, glaube ich nicht, dass ich Kinder nochmal bekommen würde unter diesen Umständen. Ja.
Ihr habt dann ein zweites Kind bekommen. Was hat euch bewegt dazu? Wenn du diese Erfahrung mit dem ersten Kind schon gemacht hattest.
Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil ist natürlich dann nicht einleuchtend, wenn ich schon in der ersten Schwangerschaft oder beziehungsweise im ersten Lebensjahr solche Probleme hatte mit der Mutterschaft, mit der Rolle der Mutter und auch mit meinem Kind, dann fragt man sich natürlich schon, warum jetzt noch ein zweites? Und ich bin selber Einzelkind und der Wunsch, dass mein erstes Kind noch eine Gefolgsperson bekommt, der war so unendlich groß. Der war viel größer als noch die eigenen Bedürfnisse. Ich glaube, dahinter stand auch der Wunsch, dass mein erstes Kind einfach jemanden hat. Und es gibt immer Geschwisterkonflikte. Und es ist nie gesagt, dass Geschwister sich mögen. Aber dass zumindest die Möglichkeit bestünde, dass sie einander haben, wenn ich auch irgendwann nicht mehr da bin. Und dieser Wunsch war so groß, dass ich gesagt habe, ich gehe diesen Weg nochmal. Und ich gehe nochmal ein, dass es nochmal so schlimm wird.
War das so ein bisschen, also rückgängig zu machen, war es jetzt sowieso nicht mehr. Und wenn ich mir eine Familie vorstelle und wenn ich eine Zukunft haben möchte mit diesem Mann und diesem Kind, dann mit einem zweiten, mit Geschwisterchen dabei.
Genau. Ja, also manchmal hatte ich den Gedanken, das klingt natürlich jetzt extrem, ne? Das darf man jetzt auch nicht so verstehen, aber mein Leben war eh schon nicht mehr das Alte. Mein Leben war eh schon so, dass ich, wie gesagt, manchmal diese Fantasien hatte, ich laufe einfach weg. Dass ich dann gesagt habe, was soll jetzt noch schlimmer werden? Was soll jetzt noch kommen?
Wie war die Schwangerschaft und Geburt des zweiten Kindes?
Die Schwangerschaft war schwieriger, aber auch da verlief die zweite Geburt ähnlich gut. Die war anders, aber auch da wieder ein sehr empowernder Moment. Also wieder das Gefühl von total weiblicher Stärke. Davon auch von dieser Erfahrung, dass der Körper, wozu der Körper fähig ist. Wenn man ihm natürlich auch vertraut und ich weiß, dass es nicht einfach ist. Und zwischenzeitlich sah es auch so aus, ne, als ob die Hebamme, die mich betreute, dann doch medizinische Schritte für notwendig erachtete und ich aber sagte nein und mich dagegen wehrte. Und letztendlich war das auch die richtige Entscheidung. Also es hat einfach alles auch wieder ohne medizinische Eingriffe funktioniert. Und auch da wieder no shame. Ne? Jede Frau, die einen Kaiserschnitt erlebt, das ist ganz normal. Und wir können froh sein, dass die Kinder so auf die Welt kommen können. Aber natürlich war ich für mich erleichtert, dass ich durch diesen Weg nicht auch noch gehen musste.
Hat dir das ein bisschen auch die Hoffnung gegeben, dass Mutterschaft für dich oder vielleicht auch mit zwei Kindern, dass Mutterschaft für dich sich dann vielleicht doch nochmal verändert? Oder hast du gewusst, dass das wird sich auch mit einem zweiten Kind nicht ändern?
Also natürlich ist man beim zweiten Kind, man ist schon ein bisschen mehr gefasst. Also man weiß ja ein bisschen, was kommt. Man weiß ein bisschen, was passiert. Und durchaus konnte ich mich mehr mit der Mutterschaftsrolle, mit der Mutterrolle anfreunden. Aber auch da wieder hatte ich postpartale Depressionen und ganz viele Situationen, in denen ich über meine eigenen Bedürfnisse hinweggegangen bin. Es war nicht ganz so anstrengend wie nach der ersten Geburt. Aber natürlich ist ein zweites Kind immer da. Also das erste Kind. Und das macht es natürlich nochmal anders. auch da wieder, wenn ich da jetzt gerade in mich reinspüre und zurückfühle, ist ein weißes Rauschen ganz viel.
Also war das eine Zeit, in der du funktioniert hast wahrscheinlich,
genau,
ne?
Genau, genau. Und wo der Kopf auch ein bisschen auf Autopilot läuft.
Das sind ja sehr viele Sorgen, gesundheitliche Sorgen, sehr viel Anstrengung, von denen du jetzt erzählt hast. Ich stelle mir jetzt die Frage, wo ist der Unterschied zwischen Müttern, die Mutterschaft nicht bereuen und durch die gleichen Erfahrungen und Ängste und Sorgen gehen, die du gerade beschrieben hast, und Mütter, die, also die, weil die Erfahrung von Müttern ist ja bis hierhin ähnlich.
Ja.
Und man kann aus der Überforderung heraus noch nicht schließen, dass Mutterschaft nicht für einen ist. Wo ist der Unterschied?
Gute Frage. Ich habe auch mich gefragt, warum reagiere ich so? Und wenn ich mit sehr engen Freundinnen darüber spreche, waren wenige, die das so bestätigen konnten. Wo liegt der Unterschied? Warum hadere ich so sehr damit? Und ich glaube, es waren auch ein Stück weit die eigene Mutter, die einen prägt. Und meine Mutter war alleinerziehend, ist sehr jung mit mir schwanger geworden. Und jetzt auch so rückblickend hatte sie nicht diese, was ich jetzt als klassische Mama identifizieren würde. Also sie war einfach sehr jung, sie war noch in der Ausbildung, sie hat dann sehr viel gearbeitet. Ich bin eigentlich viel eher bei meiner Oma aufgewachsen, die diese Art von Mama war und die auch diese Muttergefühle rüberbringen konnte. Und das hat mich schon sehr geprägt. Und das kam oder kommt natürlich immer wieder in meiner Mutterrolle hervor, dass ich einfach nicht diese Rollenvorbilder hatte. Also klar, durch meine Oma, aber das war ja irgendwie so eine andere Position. Es war ja nicht meine Mutter. Und ich glaube, was da unterscheidet oder Frauen unterscheidet, ist vielleicht auch ihre eigene, die eigene Biografie, die eigene Erfahrung mit der eigenen Mutter.
Hm.
Wie Mama-mäßig war diese Mama, die eigene. Und wenn man da natürlich von der eigenen Mama erlebt hat, wow, die hat das auch geschafft und die hat das richtig gut gemacht und die war einfühlsam und die war, die hat Beziehungen aufgebaut und die war selber zufrieden oder zumindest, ja, ich kann es gar nicht richtig beschreiben, dann hat man vielleicht selber auch besser die Zuversicht, dass das klappt, dass man selber als Mama das schafft. Man hat seine eigene Mama an der eigenen Seite, das hatte ich auch nicht. Ich glaube, das sind Rahmenbedingungen, die auch dazu führen.
Wie hast du darüber geredet? Was war dein Ventil? Wie bist du damit umgegangen? Jetzt wusstest du, das ist eine Entscheidung, die für mich nicht die beste war. Jetzt hingst du da aber drin und bist neben allem, was im Alltag passiert, Beruf, Verpflichtungen, Kinder, ständig auch mit diesem Gedanken konfrontiert, ich will das alles eigentlich nicht. Wie bist du, was war dein Ventil? Konntest du darüber reden?
Also ich habe mir auf jeden Fall professionelle Hilfe geholt. Das heißt, ich habe mit einer Therapeutin auch darüber gesprochen. Das war so das eine. Aber mein Ventil, glaube ich, einfach durch die zeitliche Limitierung, die man hat, dieses Ventil, das findet im Alltag statt. Und ich glaube, dass mein Mann auch viel abbekommen hat und immer noch abbekommt von meinem eigenen Unvermögen, diese Situation auszuhalten. Das muss ich ganz ehrlich so sagen. Und es ist auch ganz oft so, dass es mir schwerfällt, es auszuhalten. Dass es mir schwerfällt, stark zu sein, obwohl ich mich eigentlich in dem Moment ganz woanders sehe.
Diesen Moment muss ich einmal sacken lassen. Lea kommen die Tränen und ich spüre ihre Verzweiflung und Hilflosigkeit. Ihre Trauer darum, dass ihre Lebenswirklichkeit jetzt so ist, wie sie ist. Und ihr gleichzeitiger Wunsch und Versuch, ihren Kindern immer die beste Mutter zu sein. Dabei stößt sie im Alltag an ihre Grenzen und fühlt sich gefangen. Sie reißt sich zusammen, sie liebt ihren Mann und ihre Kinder, aber sie fühlt sich falsch in der Rolle als Mutter. Sie kann nicht ändern, wie sie fühlt. Ein innerer Konflikt, der nie aufhört. Sie will so nicht fühlen. Am liebsten will sie es wollen. Aber es ändert sich nicht. Frauen, denen es so geht wie Lea, werden oft kritisiert und stigmatisiert als selbstzentrierte, schlechte Mütter, die sich um sich drehen und sich nicht mit ihren Kindern befassen wollen. Dabei machen sie sich wahrscheinlich mehr Gedanken als Mütter, die dieses Thema nicht erleben. Es ist doch nicht so, dass sie vorher nicht gewusst hätte, was auf sie zukommt. Aber wie hätte sie wissen sollen, wie es ihr persönlich mit einer Situation geht, die sie emotional noch nie durchlebt hat? Das geht uns mit anderen Lebensentscheidungen doch auch so. Von manchen Dingen, die wir zum ersten Mal machen, haben wir eine Vorstellung, wissen aber nicht wirklich, wie es ist. Auswandern, Haus kaufen, Hund anschaffen. Ob es für einen selbst die richtige Entscheidung war, weiß man erst, wenn es soweit ist. Aber diese Dinge sind umkehrbar. Auch wenn das für die Hundeseele nicht von Vorteil ist, muss ich als Hundebesitzerin zufügen. Aber Muttersein bleibt. Für immer. Lea lebt von einem Moment zum anderen und spürt sich selbst als Person nicht mehr so wie früher. Eigentlich will sie frei und ungebunden sein, selbstbestimmt leben. Wie sie gleich erzählt, hätte sie auch ihre Partnerschaft gerne ohne Kinder gelebt. Ihre Ehrlichkeit beeindruckt mich. Es ist ein Zustand, der ihr viel abverlangt.
Genau, es ist schwer auszuhalten in ganz vielen Momenten und es ist auch immer noch schwer auszuhalten. Und häufig äußert es sich einfach darin, dass ich unzufrieden bin und dass mein Umfeld diese Unzufriedenheit natürlich mitbekommt, weil im Alltag so wenig Zeit dafür bleibt, aktiv oder bewusst ein Ventil dafür zu finden. Und in den Momenten, in denen es eben besonders schwierig ist, also wenn man selber auf Toilette möchte, selber Hunger hat, selber müde ist. Wir reden hier wirklich von basalen Bedürfnissen, dass diese in dem Moment nicht erfüllt werden können und dass man sie zurückstellen muss und dass man sie auf eine unbegrenzte, unbestimmte Zeit zurückstellen muss. Und das ist so zermürbend und das widerspricht natürlich auch ein Stück weit meiner Persönlichkeit. Also ich war immer ein Mensch, die sich sehr frei gefühlt hat. Ich bin viel gereist. Ich bin immer sehr gerne auf Menschen zugegangen, fremde Menschen. Ich war sehr kommunikativ und plötzlich sind da diese zwei Kinder, die manchmal wie Klötze an meinen Beinen hängen und dazu führen, dass ich mich einsam fühle, dass ich keinen Kontakt zu anderen Menschen pflegen kann, weil gerade diese zwei kleinen Wesen so unglaublich bedürftig sind. Und dass ich dann eben, ja, auch mich manchmal wie eingesperrt fühle. Also in einer Situation, aus der ich nicht herauskomme.
Und weil das auch Tatsache ist. Du kommst da einfach nicht raus.
Genau, ich komme nicht raus. Ich kann ja meine Kinder nicht, wie ich das mir schon oft fantasiert hatte, einfach im Zimmer lassen und weggehen. Natürlich gab es immer wieder auch Situationen, wo ich mal kurz den Raum verlassen musste, einfach um durchzuatmen, damit eine Situation nicht eskaliert.
Ich kann mir vorstellen, dass das deine Partnerschaft an die Grenzen treibt manchmal. Euch beide.
Ja. Ja. Also auch das wäre, also auch hinsichtlich der Partnerschaft wäre, würde ich Kinder vielleicht nicht nochmal bekommen, ja. Weil man ist ohnehin schon vielleicht zwei starke Persönlichkeiten mit eigenen Ideen, kontroversen Themen, eigenen Befindlichkeiten, Bedürfnissen, Ansichten und dann kommen Kinder hinzu und die verschärfen das wie ein Brennglas. Die verschärfen vielleicht auch Probleme, die man in der Partnerschaft hatte, die vielleicht klein sind, die man vielleicht mit guten Gesprächen aus der Welt schaffen könnte. Die verschärfen die um das Zehnfache, weil man gar keine Zeit findet, darüber zu sprechen. Man hat keine Energie, darüber zu sprechen. Und dann schwelen natürlich auch Konflikte. Und das belastet.
Das ist ein Hotpot von Herausforderungen, so stelle ich mir das vor. Du jonglierst deinen Alltag, den Haushalt natürlich zusammen mit deinem Mann, aber dann fordern die Kinder den ganzen Tag von dir. Und gleichzeitig stehen immer wieder Konflikte mit dem Partner im Raum. Das sind ja Herausforderungen an allen Ecken und Enden. Wo findet ihr Erleichterung? Habt ihr Strategien entwickelt?
Ja, also ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, sich dessen bewusst zu werden, dass es so ist.
Was genau?
Dass es einfach schwierig ist und das auch zu akzeptieren und anzunehmen, dass das auch für eine Partnerschaft eine große Herausforderung ist, überhaupt, das Projekt Kinder. Und die Schwierigkeit, um da nochmal drauf zurückzukommen, die auch in der Partnerschaft besteht, ist ja, dass beide Partner auch ihr eigenes Leben haben und das verfolgen möchten. Und das Vereinbaren miteinander, mit den Kindern, ist ein extremer Drahtseilakt, weil es bedeutet ja immer, wenn der eine sein Leben lebt, dann muss der andere in der Zeit zurückstecken, weil die Kinder müssen ja irgendwie betreut werden, die müssen ja, für die muss ja gesorgt werden. Und das zu vereinbaren, das zu verhandeln, das ist, erfordert unglaublich viel Dialog und Gespräche. Und das macht es so schwer, weil die nicht da ist. Und es ist wichtig, dass man sich dessen bewusst wird, dass das einfach, dass beide am Limit sind. Und das ist ganz wichtig, Verständnis für den anderen zu haben. Und so hart das ist, am Ende des Tages, wenn man ständig empathisch mit seinen Kindern war und ständig die eigenen Kinder in den eigenen Wutausbrüchen und Situationen emotional begleitet hat, dass man dann ja nicht bei seinem Partner aufhört, sondern dass man da ja eigentlich noch weitermacht, um zu sagen, okay, er oder sie hatte auch einen anstrengenden Tag. Er oder sie möchte ja auch einfach nur XYZ machen. Ne? Das ist so schwer aber, weil manchmal am Ende des Tages ist einfach alles auf. Da sind die Akkus leer für alles.
Das kann ich mir vorstellen.
Da reicht manchmal, da habe ich nur noch Kraft, mir abends die Zähne zu putzen.
Und was ist heute anders als früher, Lea? Weil ich höre das, was du erzählst, auch unabhängig von dem Thema Mutterschaft bereuen, ganz viel, dass Kinder waren ja immer schon und auch vor 80 oder 100 Jahren eine Herausforderung und anstrengend. Aber was ist heute anders als früher? Und warum, glaubst du, ist dieses Thema Mutterschaft bereuen auch so präsent? Also ich habe ja am Anfang gesagt, dass Mütter sich endlich trauen, auch darüber zu reden. Das heißt, das Thema wird ja immer öffentlicher gemacht und es wird immer präsenter. Das war es aber vor 50 Jahren noch nicht. Glaubst du, dass es damals nicht vorhanden war? Oder glaubst du, das gab es schon immer? Es wurde nur nicht so offen darüber gesprochen. Oder hat sich gesellschaftlich heute etwas verändert, was Familienleben tatsächlich auch schwieriger macht?
Also ich würde schon sagen, dass sich Familie in den letzten 50 Jahren gewandelt hat. Es leben nicht mehr mehrere Generationen in einem Haus. Und es war tatsächlich früher so, dass Oma, Opa, alle lebten in einem Haus. Das war natürlich, hat auch Konflikte geborgen, also das muss man ja nicht so sagen, aber es gibt ja diesen klassischen Satz, Kinder brauchen ein Dorf zur Erziehung. Und ich habe auch mal gelesen, dass tatsächlich die Kerneltern, also Mama, Papa, sind eigentlich von der mentalen und physischen Leistungsfähigkeit eigentlich nur imstande, die Kinder zu versorgen, also nur essen, trinken und irgendwie ne, Bett gehen, Gesundheit und so weiter. Alles andere, das ist aber eigentlich biologisch gar nicht angelegt. Das müssen eigentlich andere machen, weil das schaffen die Eltern nicht mehr. Und ich glaube, das war natürlich vor 50 Jahren einfacher.
Vielleicht auch deswegen einfacher, weil es noch nicht so selbstverständlich war, dass Mütter früh wieder in den Job zurückgehen?
Genau. Also früher war es einfach klar, als Mutter bleibt man zu Hause. Das hat natürlich ganz klare Voraussetzungen geschaffen, also ganz klare Verhältnisse. Das hat aber gleichzeitig natürlich auch bedeutet, dass das Potenzial der Frauen total hinter den Steffel gestellt wurde, ne? Wenn sie hinterm Herd abgestellt worden sind. Und deswegen finde ich nicht so eine Entwicklung grundsätzlich schlecht. Aber natürlich hat es was verändert, nämlich dass von Müttern heutzutage natürlich alles erwartet wird. Es gibt ja diesen klassischen Spruch, arbeite so, als hättest du keine Kinder und hab Kinder, als würdest du nicht arbeiten. Aber es wird Frauen jahrelang erzählt, du kannst alles werden, auch mir, du kannst alles werden, du kannst alles machen, du kannst studieren, du kannst einen tollen Job haben und dann wirst du Mutter, du gehst emanzipiert in den Kreißsaal und kommst unemanzipiert wieder raus. Weil plötzlich merkst du, nein, so läuft das nicht. Du musst alles jonglieren können und man hat dir ewig dieses Narrativ erzählt und plötzlich sitzt du da und merkst, nein, das ist gar nicht so, weil diese ganzen Strukturen nicht da sind.
Ich habe vor kurzem mit mehreren Frauen um einen Tisch herum gesessen und habe die Frage gestellt, habt ihr das Gefühl, ihr wärt andere Menschen, die waren alle Mütter, habt ihr das Gefühl, ihr wärt andere Menschen, wenn ihr nicht arbeiten müsstet, wenn euer Leben so wäre, wie es jetzt ist, aber ihr würdet nicht arbeiten gehen? Das Ja kam wie aus der Pistole geschossen. Also es hat wirklich schon auch mit dieser Überbelastung zu tun. Und dann gibt es so ältere Generationen, die fragen, ja, warum musst du denn arbeiten gehen, dann bleib doch zu Hause.
Ja, Ich weiß gar nicht, wie ich antworten würde darauf, weil ich mich natürlich auch sehr stark mit meinem Beruf identifiziere. Also man muss dazu sagen, ich arbeite im sozialen Bereich und der ist natürlich auch, der gibt einem viel. Also es ist auch einfach, der ist eng auch mit meiner Persönlichkeit verwoben und ich kann das eine nicht vom anderen trennen. Ich will jetzt nicht sagen, ich identifiziere mich über meinen Job, aber das macht einen Teil auch meiner Persönlichkeit aus. Das heißt, ja, natürlich wäre ich entspannter als Mutter, aber es würde ein Teil auch von mir fehlen irgendwo, wo ich eine Selbstwirksamkeitserfahrung mache, die ich in meinem Muttersein nicht mache. Und darauf, finde ich, kommt es auch an. Das ist auch ein Grund, warum ich das Muttersein manchmal oder früher noch häufiger als natürlich jetzt bereue, ist, weil es einfach bestimmte Teile einfach wegfallen, die mich ausmachen, die für mich also maßgeblich sind. Von daher kann ich das nicht hundertprozentig teilen, aber natürlich ist die Belastung, die durch alles Mögliche da ist, die verschärft das Problem. Ja, und dass man nicht arbeiten müsste, das tritt, glaube ich, aber auch nicht, trifft nicht auf alle Familien zu, weil alles wird teurer. Man muss sich ja mittlerweile, wenn man sich ein Haus leisten möchte, da muss man viel arbeiten gehen. Und dann kann man auch mittlerweile nicht mehr erwarten, dass Mütter zu Hause bleiben. Vor allem nicht, wenn sie einen gut ausgebildeten Job machen. Sie haben lange auf ihre Ausbildung hingearbeitet, sie haben da viel Zeit und Geld rein investiert. Und dann zu sagen, so, und jetzt bleibt ihr zu Hause, das ist weder von seitens der Mutter gut, noch seitens der Familie und auch wirtschaftlich gesehen. Das darf man auch nicht außer Acht lassen, ist das einfach eine Arbeitskraft, die an der Stelle ja fehlt. Also ganz diesen gesellschaftlichen Komplex auszuklammern, kann man natürlich nicht, wenn man über Mutterschaft und Regretting Motherhood spricht.
Es gibt ja heutzutage die Möglichkeit für Väter und Mütter in Elternzeit zu gehen. Wie habt ihr das geregelt? Gab es früher eigentlich schon Elternzeit?
Ja, es gibt, glaube ich, seit 20 Jahren Elternzeit, also bezahlte Elternzeit. Ich glaube, Elternzeit nehmen konnte man immer, aber man hat halt kein Geld bekommen. Das gibt es, glaube ich, seit Anfang der 2000er Jahre, 2008. Und ja, mittlerweile wird es sowohl Vätern als auch Müttern bezahlt. Allerdings gab es im letzten Jahr die Änderung, dass Väter und Mütter nicht mehr als 2 Monate oder einen Monat gleichzeitig Elternzeit nehmen können, die bezahlt ist, was ich überhaupt nicht gut finde, weil das forciert wieder dieses, einer bleibt zu Hause, der andere geht arbeiten. Und es das bedeutet, dass Väter, in den meisten Fällen sind es tatsächlich Väter, sich natürlich mit der Arbeit auch aus der häuslichen Verantwortung ein bisschen rausziehen können, weil sie sagen können, ja, wir kriegen ja auch nicht gleichzeitig Elterngeld. Das heißt, einer von uns muss arbeiten. Und wir haben es beim ersten Kind ganz klassisch gemacht, wie es ganz, ganz viele Paare machen, dass den ersten Monat zusammen und den letzten Monat aus dem ersten Lebensjahr zusammen. Das heißt, da bekommt man noch relativ viel Elterngeld. Nach dem ersten Lebensjahr wird es dann weniger. Also man kann sich das aufteilen. Hier jetzt ins Detail zu gehen, da könnte man eine ganze Podcast-Folge zu füllen. Und beim zweiten Kind haben wir es dann tatsächlich paritätischer gemacht, was sehr gut war. Es hat tatsächlich ein bisschen Überzeugungskunst meinerseits gebraucht, weil es natürlich nicht klassisch ist, dass der Mann ein halbes Jahr zu Hause bleibt, so wie es bei uns war. Mein Mann ist ein halbes Jahr zu Hause geblieben und hat sich um die Kinder gekümmert, als ich wieder arbeiten gegangen bin. Und ich weiß, dass das natürlich auch, dass wir da auch in einer privilegierten Situation sind, weil das muss man sich auch erstmal leisten können. Das heißt, die Partnerin. Es ist ja immer noch so, dass Frauen tendenziell weniger verdienen als der Ehemann. Das muss man sich leisten können. Wir hatten Rücklagen und wir konnten uns das eben finanziell erlauben. Und das hat mir ermöglicht, wieder nach der Elternzeit voll in den Beruf einzusteigen, also ohne diese Doppelbelastung zu haben. Ich konnte mich ganz darauf fokussieren, wieder reinzukommen. Und da hat mir mein Mann auch total gut den Rücken gestärkt. Das muss ich wirklich sagen. Er hat fast jeden Tag für uns gekocht. Er hat den Haushalt geschmissen. Er hat ja unglaublich viel geleistet. Er hat unser zweites Kind in den Kindergarten eingewöhnt. Also er hat da ganz viel gemacht, Arztbesuche, also alles, ja, was eigentlich meine Aufgabe gewesen wäre in der Zeit. Und
Warum sagst du, es wäre eigentlich deine Aufgabe gewesen?
Naja, weil es, glaube ich, immer noch eigentlich eher die klassische Variante ist. Ne? Die Frau bleibt 2 Jahre zu Hause in Elternzeit, das erste Jahr bezahlt, das zweite Jahr vielleicht unbezahlt. In der Zeit geht der Mann wieder Vollzeit arbeiten und irgendwann versucht die Frau dann nach diesen 2 Jahren wieder zurück in ihren alten Beruf zu kommen, wenn die Kinder dann im Kindergarten sind. Und das ist meistens utopisch, je nachdem, wo man arbeitet, kommt man nicht mehr in die gleiche Position. Das heißt, man ist eigentlich sehr benachteiligt als Frau immer noch im Berufsleben als Mutter. Und von daher, ja, war das da wirklich ein ganz großes Geschenk.
Wenn Mutterschaft bereuen aus Überforderung auch entsteht, was kann man tun oder was bräuchte es gesellschaftlich oder politisch, damit die Situation entlastet wird?
Das ist schön, dass du diese Frage stellst. Diese Frage habe ich mir auch oft gestellt. Und ich glaube, grundsätzlich erstmal das Bewusstsein, dass nicht nur die Mutter für ihre Kinder verantwortlich ist, sondern genauso gut auch der Vater. Fragen an die Mutter wie, wo hast du denn deine Kinder gelassen? Das darf einfach einer Mutter nicht gespiegelt werden. Das heißt erstmal so auf einer sozial-gesellschaftlichen Ebene. Einfach dieses, hey, es ist okay, wenn die Mutter ohne ihre Kinder unterwegs ist und wenn sie das auch an mehreren Tagen in der Woche tut. Und genauso gut ja auch beim Vater nicht. Also dass wir da erstmal einen gesellschaftlichen Konsens haben, sozial, im sozialen Bereich, im zwischenmenschlichen Bereich. Und dann natürlich auf politischer Ebene. Also wenn ich sehe, welche Angebote es gibt für Mütter, auch vor allem im ländlichen Raum, dann ist das nicht genug. Also es wird ja grundsätzlich an Familie relativ viel gespart. Das hat auch politische Gründe, weil natürlich mittlerweile Familien einfach in einer Minderheit sind. Frauen, die Kinder haben, sind in einer Minderheit.
Ist das so?
Das ist so. Das war vor 30 Jahren noch anders. Wir reden ja immer von der Boomer-Generation, die jetzt in Rente geht. Vor 30 Jahren hatte diese Boomer-Generation Kinder. Das heißt, da war die Politik ausgerichtet auf diese Mehrheit, die Kinder hatte, weil das war einfach die Mehrheit der Gesellschaft. Die Mehrheit der Gesellschaft geht aber jetzt in Rente. Das heißt, politische Entscheidungen werden natürlich auch auf Basis dieser Mehrheiten getroffen. Und die Mehrheit ist eben nicht junge Familien, sondern die Mehrheit sind Menschen 60 plus. Und das merkt man auch in politischen Entscheidungen. Und das merkt man auch darin, wie alleine gelassen Mütter werden. Denn es wird einfach vorausgesetzt, dass die Mutter zu Hause ist und sich um die Kinder kümmert. Und das ist unbezahlte Arbeit, die einfach überhaupt nicht honoriert wird, die nicht gewertschätzt wird oder seltenst gewertschätzt wird, sondern die wird einfach als vorausgesetzt gesehen, wovon aber gleichzeitig Politik ja profitiert. Und da wäre es wichtig, wenn es bessere Betreuungsmöglichkeiten gäbe. Also, ich würde schon mal sagen, dass es einfach wichtig wäre, personell Kitas besser auszustatten, weil was passiert gerade ist, dass Mütter sich anhören müssen. Warum schickst du dein Kind schon so früh in den Kindergarten? Das ist nicht gut für dieses Kind. Das ist schlecht für das Kind. Kinder unter 3 brauchen ihre Bezugspersonen und so weiter und so fort. Das sind immer diese Aussagen, die kommen, ne? Dass es schlecht für die Entwicklung des Kindes wäre. Man hat aber auch rausgefunden, dass es dann Kindern nur schlecht geht, wenn sie nicht gut betreut werden. Und wann werden sie nicht gut betreut? Wenn auch die ErzieherInnen am Limit sind. Und das sind sie. Das heißt, man kann ja den ErzieherInnen keinen Vorwurf machen, ihr betreut die Kinder nicht gut, aber die sind personell so schlecht aufgestellt in manchen Kitas. Das heißt, jede Mutter geht oder jeder Vater geht morgens mit einem schlechten Gewissen in die Einrichtung, gibt da die Kinder ab. Das darf es ja nicht sein. Und das heißt, da braucht es eigentlich von der Politik ein Signal, wir finden gut, was ihr macht. Macht das so und wir unterstützen euch. Aber das passiert nicht. Das heißt, man müsste an einer ganz anderen Stelle anfangen. Eigentlich gar nicht bei den Müttern, sondern bei denen, die deren Kinder betreuen. Dort sorgen, dass es denen gut geht. Weil wenn die morgens mit einem offenen Herzen deine Kinder entgegennehmen, dann kannst du mit einem viel besseren Gefühl auch da rausgehen. Und dann würde dieser Diskurs gar nicht gefühlt werden, ach, du gibst deine Kinder so früh in die Krippe oder in den Kindergarten oder zur Tagesmutter. Sondern dann wäre das einfach in Ordnung.
Es wäre irgendwie legitimiert.
Genau, weil wir haben natürlich jetzt auch die Kleinstfamilie, um wieder zurückzukommen auf vor 50 Jahren, wo noch alle Generationen unter einem Dach gewohnt haben. Wir haben eine Kleinfamilie, auf der diese ganze Last liegt. Was mache ich, wenn meine Kinder morgens aufwachen und krank sind? Die können nicht in die Kita. Wer passt auf? Wie jongliere ich das? Wie achte ich darauf, dass die gesund essen? Wie erziehe ich sie richtig? Wie kleide ich sie richtig? Wie kümmere ich mich mit denen? Kümmere ich mich um die? Wie schaffe ich das, sie von den Gefahren der Welt abzuschirmen, aber gleichzeitig darauf vorzubereiten? Also Stichwort Medienerziehung. Das sind ja alles solche Dinge, die so stark auf der Familie lasten, auf dieser Kleinfamilie, Mutter, Vater, Kind. Und das führt einfach langfristig, weil immer noch die Väter anders gesehen werden, auch steuerlich anders gesehen werden, Stichwort Ehegattensplitting, dass die Frau immer noch alleine zu Hause bleibt. Und wir reden ja nicht von regretting fatherhood, wir reden von regretting motherhood.
Sicherlich ist auch ganz wichtig, wenn wir über Entlastung reden und Druck rausnehmen, dass Arbeitgeber sich öffnen für Lösungen.
Ja. Und auch da ist meine Haltung, wir reden immer über den Fachkräftemangel. Und ja, Zuzug aus dem Ausland, auf jeden Fall. Aber auch da sehen wir Tendenzen, dass das wieder eingeschränkt wird oder mit stärkeren Hürden belegt wird. Und dann stelle ich mir die Frage, ja, wo sollen denn die Menschen herkommen, die bald arbeiten? Die müssen ja aus irgendwelchen Familien kommen. Und die wachsen nicht auf den Bäumen. Das heißt, auch ein Arbeitgeber müsste Interesse daran haben, die eigenen Arbeitnehmer, dass die auch wieder Familie gründen können überhaupt erst. Das heißt, da muss es auch seitens der Arbeitgeber geben. Und natürlich ist es so, wir leben in einer kapitalistischen Welt, wo eigentlich nur noch, ja, wo man, glaube ich, Unternehmen auch nur noch mit positiven Anreizen entgegenkommen kann, von staatlicher Seite zu sagen, hey, Person XY will sich mehr um die Familie kümmern, das ist in Ordnung. Und das wird vielleicht einem Unternehmen dann auch in irgendeiner Form begünstigt zum Beispiel. Weil von sich aus, wieso sollte das ein Unternehmen machen? Es hat ja nur eigentlich finanzielle Nachteile. Aber da müsste eigentlich auch ein stärkeres politisches Signal kommen. Aber ja, Arbeitgeber müssen das stärker auch mit einbeziehen. Das macht ja auch einen Arbeitgeber als potenziellen Arbeitgeber interessant.
Das heißt, wir stehen ja heute schon an einer anderen Stelle in der Familienunterstützung als noch vor 50 oder 80 Jahren, aber wir haben immer noch einen Weg vor uns, sagst du. Würdest du deine Mutterschaft auch bereuen, wenn die Kinder in einem Dorf groß geworden wären, in dem sich alle gemeinsam um alle Kinder gekümmert hätten und um die Mütter und die Väter, wenn es eher eine gemeinschaftliche Aufgabe gewesen wäre, wenn du die Zeit zurückdrehen könntest und es wäre alles anders gelaufen, würdest du deine Mutterschaft auch bereuen? Und meine eigentliche Frage ist, entspringt sie der Überforderung? Bereut man die Mutterschaft, wenn man nicht überfordert ist, vielleicht nicht?
Wow, das ist eine gute Frage. Da muss ich ein bisschen drüber nachdenken. Ich glaube, ich kann das nicht so hundertprozentig sagen. Also ich kann nicht hundertprozentig sagen, dass das eigene Bereuen der Mutterschaft nur aus der Überforderung entspringt. Manchmal sage ich so salopp, ich wäre eigentlich eine bessere Tante gewesen. Deswegen kann ich es nicht sagen, weil eine Tante hat die Kinder vielleicht mal einen Tag oder ein Wochenende und kann sie abgeben und hat die Verantwortung nicht. Ich glaube, es hängt ganz viel auch mit der Verantwortung zusammen, diesen permanenten Entscheidungen treffen zu müssen, die auf eigene Kappe treffen zu müssen und diese gefühlte Unzulänglichkeit, also dass ich mich immer fühle, als könnte ich diese Verantwortung nicht nehmen, nicht tragen und diese Entscheidung nicht immer treffen. Wenn das natürlich auf mehreren Schultern getragen werden würde, würde das bedeuten, ich könnte mich öfters auch rausziehen. Das ist natürlich auch einfach. Also regretting motherhood immer nur als darzustellen, als ob es was Selbstverständliches ist oder was okay ist oder ist auch nicht richtig. Weil natürlich will ich mich das könnte man ja auch gleich denken. Ich entziehe mich meiner Verantwortung. Ich ziehe mich da raus. Deswegen bereue ich es. Ist schön, dass es einen Namen hat, dann kann ich mich rausziehen. Das will ich auch nicht damit sagen, ne? Also, ist natürlich auch ein leichtes zu sagen. Ja, das ist regretting motherhood. Okay. Also.
Haken hinter.
Das ist einfacher, ja. Es wäre einfacher, wenn ich mich natürlich da ein bisschen rausziehen könnte. Und gleichzeitig denke ich auch, ich werde zu oft mit meiner eigenen Biografie konfrontiert. Mit eigenen Baustellen aus meiner Kindheit, die mich immer wieder in Überforderungssituationen geraten lassen mit meinen Kindern. Situationen, in denen ich reagiere, wie ich nicht reagieren möchte. Situationen, in denen ich vor Schuldgefühlen fast zerspringe innerlich. Weil ich denke, was hast du schon wieder angerichtet? Konntest du nicht wenigstens jetzt einmal dich zusammenreißen? Und auch aus dem Aspekt her denke ich, dass es manchmal besser gewesen wäre, wenn ich nicht die Mutter wäre, sondern jemand anders. Auch im Wohle der Kinder, das besser machen könnte.
Auch in diesem Moment habe ich wieder wie Lea einen Kloß im Hals und bin sehr berührt. Sie glaubt manchmal, jemand anderes an ihrer Stelle wäre besser für ihre Kinder. Ein überwältigendes Gefühl und eins, mit dem sie irgendwie zurechtkommen muss. Dem sie sich stellt, sonst würde sie uns davon nicht erzählen. Aber es ist natürlich ein schwieriges und sehr belastendes Eingeständnis. Gleichzeitig erleben alle Eltern Momente im Alltag, in denen sie sich ihren Kindern gegenüber auf eine Art und Weise verhalten, die ein schlechtes Gewissen oder Schuldgefühle für die Mutter oder den Vater mit sich bringt. Ich glaube, das bleibt nicht aus. Und Eltern dürfen Fehler machen. Ich weiß aus dem Vorgespräch mit Lea, dass sie ihre Fehler im Anschluss einer Situation auch mit ihren Kindern bespricht. Diese wichtige Erkenntnis sollte man Kindern auch sicherlich mit auf ihren Lebensweg geben. Genauso wie Lea uns gleich erzählt, müssen sie lernen, dass manche Menschen Grenzen haben. Vielleicht hat das Gefühl, nicht richtig für sein Kind zu sein, gar nichts konkret mit dem Bereuen der Mutterschaft zu tun. Stellen sich nicht vielleicht auch andere Eltern die manchmal wiederkehrende Frage, ob jemand anders an ihrer Stelle besser für ihr Kind wäre? Vielleicht sind Leas Schuldgefühle in diesen Momenten nur größer als die anderer Eltern, weil sie aufgrund der Reue um ihre Mutterrolle sowieso schon mit ihrem Gewissen kämpft. Ich frage sie, ob sie diese Gedanken und Gefühle jemals mit ihren Kindern teilen wird.
Also dazu muss ich sagen, dass mein älteres Kind das manchmal schon von mir erfährt, dass das auch nur richtig ist. Also dass ich schon manchmal sage, ich kann nicht mehr. Ich bin fertig, ich kann nicht mehr. Ich bin zu erschöpft. Wenn dann das fünfte Buch kommt, das man vorlesen möchte, dann sage ich auch, ich kann nicht mehr. Ich bin einfach erschöpft. Ich möchte jetzt nicht aufstehen.
Das kann ich deswegen gut nachvollziehen, weil es ja sicherlich, also sicherlich wird das auch kritisch betrachtet, kann ich mir vorstellen, weil von Müttern erwartet wird, dass sie sich aufopfern zu jedem Zeitpunkt des Tages. Gleichzeitig müssen die Kinder auch früh lernen, dass Grenzen gesetzt werden und gesetzt werden können und dass es richtig und wichtig ist, dass du auf dich selbst achtest und aufpasst. Ja, darum ist das sicherlich ganz, ganz wichtig, ihnen das auch mitzuteilen.
Und gleichzeitig sollen sie ja auch lernen, erstmal andere Menschen haben Grenzen. Andere Menschen haben Gefühle. Sie äußern die Gefühle und ich bin ja auch ein Rollenvorbild. Das heißt, wenn ich sage, mir geht es gerade nicht gut, lernen meine Kinder das auch zu äußern, wenn es ihnen nicht gut geht. Das ist also ganz wichtig. Ich bin ja ein Rollenvorbild auch. Das heißt, immer nur zu sagen, mir geht super, ich schaffe das alles, kann ja genauso gut die Gefahr bergen, dass meine Kinder irgendwann über ihre eigenen Grenzen hinausgehen, sich überfordern, nicht merken, wo ihre eigenen Grenzen sind und auch nicht wissen, wo die Grenzen anderer sind. Mhm. Also von dem her muss ich das einfach. Und ich würde auch irgendwann wahrscheinlich mal, wenn meine Kinder alt genug sind, mit ihnen über die Zeit sprechen, ja. Weil
auch über die Reue um die Mutterschaft, wie siehst du das?
Es wird durchaus bestimmt Situationen geben, in denen werden wir darüber sprechen, wie es war. Und da ist mir ganz wichtig, dass ich meinen Kindern auch irgendwann mein Bedauern über diese Zeit ausdrücken werde, wie ich gehandelt habe. Und ich sage bewusst nicht, dass ich ihnen Entschuldigung sagen werde, weil Entschuldigen bedeutet ja auch immer ein Stück weit irgendwas, die Schuld von zu nehmen. Und mich trifft in dem Moment die Schuld. Die Schuld trifft nicht meine Kinder. Ich habe so gehandelt, weil ich überfordert war und weil es mir schlecht ging und weil die Rahmenbedingungen anders waren. Meine Kinder, die kamen so in die Welt, die können nichts dafür. Das heißt, entschuldigen an der Stelle geht für mich nicht auf. Ich kann meine Schuld nicht wegnehmen, aber ich kann ihnen sagen, dass es mir leid tut und dass ich aus Gründen so gehandelt habe. Und ein Grund davon war, dass ich mich in meiner Mutterrolle so unwohl gefühlt habe und nicht richtig und nicht nicht genug. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich bin nicht genug als Mutter. Das reicht nicht. Und dann gebe ich es vielleicht gleich lieber auf, bevor ich weiterhin nur Fehler mache. Wo wir wieder bei dem Punkt wären, regretting motherhood auch zu sagen, es ist auch einfach zu sagen, ich bereue es, Haken hinter. So. Aber natürlich werde ich mit Ihnen da irgendwann drüber sprechen, wenn Sie alt genug sind, wenn Sie erwachsen sind. Weil ich dann davon ausgehen kann, dass Sie es einordnen können, dass Sie es verstehen. Aber jetzt natürlich nicht.
Was würdest du sagen, kriegst du nach dieser Achterbahnfahrt von Erfahrungen, Erlebnissen und Gefühlen im Laufe der letzten Jahre? Was hast du geschafft? Wo sind deine Errungenschaften? Was habt ihr gemeinsam zu Hause geschafft? Was sind eure Wege und Lösungen? Und wo gelingt euch Elternsein und dir Muttersein gut?
Also ich muss vielleicht ein bisschen ausholen oder was anderes noch mit einbeziehen. Mein erstes Kind hat mich schon unglaublich viel gelehrt. Ich bin unglaublich gewachsen an ihm. Ich habe den Eindruck, dass Kinder oftmals das in einem hervorholen, was eh schon bearbeitet werden müsste. Verhaltensweisen, die eh schon, ja, sag ich mal, also die kitzeln das so aus einem hervor, ne? Die müssten eh schon mal bearbeitet werden und ich glaube, da bin ich schon sehr gewachsen dran. Also wir haben da schon eine sehr gute Entwicklung hingelegt. Ich hätte wahrscheinlich noch vor 2 Jahren anders agiert als jetzt. Ich habe viel, viel, viel gelernt. Und das will ich auch positiv bemerken, dass Mutterschaft ja nicht nur bedeutet, immer wieder zu scheitern, und das ist es. Aber man lernt auch so unglaublich viel. Also ich hatte so eine steile Lernkurve.
Die Kinder spiegeln dich auch, ne?
Genau, die Kinder spiegeln einen, die Kinder kitzeln aus einem hervor, was einen triggert, was, ne? Also die stecken ja immer wieder den Finger in die Wunde und sorgen natürlich so dafür, auch wenn man sich dessen bewusst ist und wenn man bereit dazu ist, dass man daran auch wächst und dass man merkt, okay, ich schaffe das schon besser als noch vor einem halben Jahr. Das ist es. Also ich muss ja nicht gleich perfekt schaffen, aber ich schaffe schon 2-mal mehr zu sagen, stopp, das reicht mir jetzt, ich kann nicht mehr. Wo ich noch vielleicht vor einem Jahr gesagt hätte, ich gebe meine Grenzen und dann endet es in einem totalen Chaos. Ich habe auf jeden Fall einen Weg gefunden, damit umzugehen. Also ich weiß natürlich bestimmte Red Flags, wo ich merke, das schaffe ich im Alltag nicht. Denen versuche ich aus dem Weg zu gehen. Also ich versuche jetzt gerade über eine Situation nachzudenken, in der das so ist. Ich meide bestimmte Situationen, wo ich so sehr über meine Bedürfnisse gehen muss, dass dieser Gedanke wiederkommt, eigentlich will ich das hier gar nicht. Also, dass ich da gar nicht in diese Situation erstmal reingehe. Das könnte man jetzt auch wieder auslegen als Feigheit oder Faulheit, aber
ich glaube, es ist Wachstum.
Ich tue das auch zum Wohl von uns allen, dass ich einfach sage, ich mache solche Situationen, ich setze mich diesen Situationen nicht aus oder ich sorge am Anfang für klare Verhältnisse. Das bedeutet aber auch, dass das Umfeld da mitmacht, ne? Dass die da mitziehen. Also wenn es jetzt heißt, ich gehe auf bestimmte Veranstaltungen nicht, dass das dann mein Partner macht zum Beispiel. Das darf nicht ausarten, dass man sich zu sehr einschränkt. Aber dass ich da schon weiß, wo ist es schwierig, wo kann ich für mich vorher sorgen. Und dass ich mir nochmal klar werde darüber, was mir wichtig ist im Leben. Also für mich jetzt gerade ist wichtig, die oberste Priorität ist jetzt gerade für mich, für meine Person, also für mich, ohne Kinder, dass ich Kontakte knüpfe einfach, dass ich Freundschaften pflege, dass ich mich mit Menschen treffe. Klar, wir reden da über Mutterschaft natürlich, aber dass ich mir hier ein soziales Netz aufbaue, dass ich mich mit Menschen umgebe, die mir gut tun, die ich mag.
Dass du im Grunde für dich sorgst.
Genau.
Ich muss immer an das Beispiel denken, im Flugzeug soll man immer sich selbst erst die Sauerstoffmaske aufsetzen, und weil du kannst niemandem helfen, wenn du untergehst, ist allen anderen auch nicht mehr geholfen. Das heißt, sorg erst für dich, sieh zu, dass deine Bedürfnisse erfüllt sind, dass es dir gut geht, und erst dann kannst du für alle anderen um dich herum sorgen. Ist das vielleicht auch eine Lernkurve, dass man einfach mit Kindern in solche Extremzustände kommt, dass man irgendwann fast daran nicht vorbeikommt, zu lernen, für sich selbst als erstes zu sorgen, weil wenn ich nicht gut bin, ist es für alle anderen auch nicht gut.
Absolut. Ich glaube, das wissen insgeheim auch alle Mütter und alle Frauen, Menschen mit Kindern, die hauptverantwortlich für diese Kinder zuständig sind. Aber es ist natürlich, man muss auch zusehen, dass man es kann, ne? Dass man diese Zeiten für sich hat. Das ist, glaube ich, für Alleinerziehende immer noch mal schwieriger, für sich zu sorgen. Aber auch da ist es, also dieses schlechte Gewissen, das einen immer plagt, ich gebe meine Kinder ab. Dass das auf jeden Fall, dass man sich da erstmal bewusst wird, dass das ein sehr gesellschaftliches Bild ist, was einen da prägt, ein sehr gesellschaftlicher Anspruch. Ne, das, was könnten die anderen denken?
Wenn du dein Kind abgibst.
Wenn ich mein Kind abgib, warum kümmere ich mich jetzt schon wieder nicht um mein Kind?
Da kommen wir wieder zu der gesellschaftlichen Erwartungshaltung, die das alles so viel schwieriger macht für Mütter.
Und das einfach mal auszublenden, weil wenn es mir nicht gut geht, kann ich mich um meine Kinder nicht kümmern. Und ich habe für mich gemerkt, ich ziehe so viel aus persönlichen Begegnungen, aus Menschen, die, mit denen ich Dinge teilen kann. Ich glaube, das ist das auch, was mich so im ersten Lebensjahr mit Kind so über Wasser gehalten hat. Waren einfach diese vielen Begegnungen, diese vielen Spaziergänge mit Freunden, die mir geholfen haben, über diese sehr, sehr schwierige Zeit hinwegzukommen. Und da habe ich einfach, das ist wichtig, dass man für sich erkennt, was tut mir gut und da wirklich ganz ehrlich zu sich ist. Es bringt nichts, wenn ich zweimal in der Woche ins Fitnessstudio renne und am Ende des Tages rausgehe und denke, es war aber eigentlich irgendwie scheiße. Also irgendwie hat mir das aber nicht gefallen. Ich mache es aber trotzdem aus einer Anspruchshaltung heraus oder aus einer Erwartungshaltung. Und da wirklich nochmal ganz, ganz tief in sich reinspüren und Dinge vielleicht auch ausprobieren. Also mich hat eine Freundin mal gefragt, ja, malst du dann oder was? Und ich habe einfach gemerkt, momentan, nee, da wäre ich ja wieder für mich alleine. Und was gerade überhaupt nicht gut tut, ist diese Einsamkeit, die sehr stark einfach ist, wenn man Mutter mit kleinen Kindern ist. Man ist einfach sehr viel am Tag alleine. Und ich habe immer gemerkt, wenn ich mit Menschen war, dann geht es mir danach besser. Da war der Austausch, da war ja Zeit ohne Kinder, andere Lebensperspektiven zu sehen, andere Eindrücke zu sehen.
Um das zu gewährleisten, ist ganz wichtig, sich innerlich unabhängiger zu machen auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Ihr müsst euch als Familie unabhängiger machen von dem, was könnten andere denken, wenn wir unser Familienleben so und so organisieren oder unkonventionell organisieren. Wenn du Zeit mit Freundinnen oder Freunden verbringen willst, musst du dich innerlich unabhängiger davon machen, dass du Schuldgefühle hast, deinem Mann die Kinder zu übergeben in dem Moment.
Oder einer anderen Betreuungsperson.
Oder
das könnte auch ein Kindergarten sein, Babysitter. Das ist natürlich immer noch mal krasser gesehen von außen. Ich gebe mein Kind zum Babysitter. Was ist das denn für eine Rabenmutter? Als natürlich, ich gebe die Kinder zum Vater.
Ja. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir weiter und weiter darüber reden, damit sich auch die Erwartungshaltung in den Köpfen in den Köpfen der Menschen und gesellschaftlich anpasst. Mutter sein, Kinder kriegen ist einfach nicht mehr so wie vor 50 Jahren.
Nein, und es ist auch eine ganz individuelle Entscheidung geworden und die ist es zu respektieren. Also die andere Seite ist ja auch, dass sich Frauen rechtfertigen müssen, wenn sie keine Kinder bekommen und dass sie das ständig überall gespiegelt bekommen. Du hast keine Kinder. Also, dass auch da wir uns da nochmal bewusst werden, dass sowohl Frauen, die Kinder haben, vielleicht diese Entscheidung bereuen, dass Frauen, die keine Kinder haben, traurig darüber sind, weil sie es nicht können, dass Frauen, die keine Kinder haben, oder in Frauen meine ich immer Menschen mit Gebärmutter. Das können jetzt alle möglichen Personen sein. Aber das ist so vielseitig und wir wissen noch, dass diese ganzen Menschen da sind. Das heißt, wir müssen einfach, also alles respektieren und akzeptieren. Und ganz wichtig ist, dass man natürlich auch, dass ich meine eigenen Gefühle auf dieses Thema Regretting Motherhood auch akzeptiere, dass ich sage, es ist okay. Dieses Gefühl darf da sein. Es ist in Ordnung. Es hat seine Berechtigung. Es hat auch seine Gründe. Es liegt nicht nur an mir als Mensch, weil ich persönlich versage. Das ist so nicht. Also es hat nichts mit persönlichem Versagen zu tun, sondern es hat seine Gründe und die liegen, klar, vielleicht auch in der eigenen Biografie, aber auch ganz viel an den Rahmenbedingungen, daran, wie wir gesellschaftlich einfach Mütter sehen. Und das ist okay. Es ist okay, diese Gefühle zu haben. Es ist okay, wütend auf die Kinder zu sein. Es ist okay, natürlich ist es nicht okay, Kinder psychische oder physische Gewalt auszusetzen. Und da muss man ganz schnell die Reißleine ziehen. Das will ich an der Stelle auch nochmal ganz klar deutlich machen, dass wenn man merkt, da ist eine rote Linie überschritten, dass man sich Hilfe holt. Ist ganz, ganz wichtig, weil das Wichtigste ist natürlich das Wohl der Kinder. Erstmal, also das grundsätzliche Wohl der Kinder, auch das Wohl der Mutter ist wichtig, aber dass man das im Hinterkopf behält. Aber es ist auch okay, wenn man den Kindern mal sagt, wie scheiße es einem geht. Und dass sie auch spüren, dass alles da auch mit reinspielt. Es ist, man ist da auch nur ein Mensch.
Ich glaube, am Ende des Tages ist wichtig, dass man da liebevoll mit sich selber umgeht. Das ist so schön, wie du sagst, es ist okay und du akzeptierst das auch, dass es so ist. Das Schlimmste, was du machen könntest, wäre, dagegen anzukämpfen. Auch
ja, oder dich zu verurteilen. Ne?
Genau. Und das heißt, für dich ist ganz wichtig, liebevoll mit dir selbst umzugehen, jetzt, wo du weißt, dass das ein Thema ist, das dich begleitet und betrifft. Und es ist auch einfach wichtig, dass wir als Gesellschaft toleranter mit solchen Dingen umgehen.
Genau, und dass wir einfach sehen, wie wichtig und wie zentral Menschen mit Kindern in unserer Gesellschaft sind. Dass sie nicht eine Randerscheinung sind und dass sie keine Selbstverständlichkeit sind, sondern das, was Millionen von Familien jeden Tag leisten. Jeden Tag. Das ist so Wahnsinn und da kann man sich selber so sehr auf die Schulter klopfen, dass man das jeden Tag schafft. Es gibt keinen Tag, an dem man sagen kann, nee, habe ich jetzt keine Lust zu. Ich lasse die Kinder jetzt einfach im Bett. Das geht nicht. Das macht auch niemand. Und da ist es einfach, ja, sich da auch selber auch anzuerkennen. Ne? Dass ich erkenne an, was ich den ganzen Tag auch leiste. Und ja, das ist einfach auch wichtig.
Liebe Lea, ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch, für deine Offenheit. Ganz lieben Dank.
Danke dir.
Dieses Gespräch war eine sehr emotionale Reise. Ich muss euch sagen, es ist eins, das mich während der Aufnahme sehr mitgenommen hat. Ich musste mich zwischendurch immer wieder auf meine Professionalität besinnen, weil mir Leas Geschichte so nahe geht. Wie sie da in meinem Camper saß und ihren ehrlichen, echten Gefühlen freien Lauf gab und uns daran teilhaben lässt. Ich habe so viel Mitgefühl für sie und wünsche ihr von ganzem Herzen, dass sie ihren Weg weiterhin so stark und authentisch geht. Ich finde, sie macht es unfassbar entschlossen, reflektiert und wunderbar. Sie akzeptiert zum einen, dass sie so fühlt. So verlieren ihre negativen Gefühle ein bisschen die Macht über sie. Sie akzeptiert auch die Ambivalenz, dass sie ihre Kinder liebt und dennoch keine Mutter sein möchte. Sie spricht mit Menschen darüber, von denen sie weiß, dass sie sie verstehen, obwohl ich ehrlich gesagt glaube, dass das insgesamt gar nicht so viele sind. Sie ist offen für eigene Veränderungen und sie legt manche Dinge einfach in die Zeit. Sie lernt von ihren Kindern, sie kommuniziert ihre Bedürfnisse, sie verurteilt sich nicht, sie bewahrt sich so viele Elemente wie möglich aus ihrem alten Leben, die ihr gut tun. Und sie hat mittlerweile realistische Erwartungen an sich selbst. Ihren Wunsch, dass wir als Gesellschaft realistischer über das Muttersein reden und realistischere Erwartungen an Mütter haben, möchte ich an dieser Stelle auch noch einmal an die Welt da draußen weitergeben. Solltet ihr, liebe Mütter, ähnliche Gefühle haben oder euch in einigen von Leas Erzählungen wiederfinden, lasst euch gesagt sein, ihr seid nicht allein. Ihr seid viele.